Willkommen im Miteinander, der Podcast zu inklusivem Wohnen. Hallo, ich bin Kathi und du hörst den Wohnsinn-Podcast. Heute habe ich gleich drei Experten für inklusives Wohnen bei mir zu Gast. Pierre lebt selbst mit einer Behinderung, er hat die inklusive WG Dresden mitgegründet und ist heute erster Vorsitzender von Wohnsinn. Henrike und Christian sind Sozialpädagogen und bei Wohnsinn unsere Regionalstelle Ost. Heute berichten sie aber vor allem aus ihrer früheren Arbeit bei der Lebenshilfe Dresden. Was die drei sonst noch gemeinsam haben, das erzählen sie in der heutigen Folge. Viel Spaß beim Anhören. Hallo Henrike, hallo Pierre und hallo Christian. Schön, dass ihr alle drei Zeit habt und herzlich willkommen zum Podcast. Zum ersten Mal in so großer Runde, da bin ich schon fast ein bisschen aufgeregt. Wie habt ihr drei euch denn kennengelernt?
Tja, wer fängt an, ne?
der fragt.
Ja, ich glaube unterschiedlich. Wir haben uns auf jeden Fall alle bei der Lebenshilfe irgendwie kennengelernt.
Ja.
Und ich glaube, Pierre, als erstes hast du Henrike kennengelernt, oder? Ihr habt euch zunächst in der Beratung kennengelernt.
Ja.
Und wir hatten damals bei der Lebenshilfe das Projekt Wohnen mittendrin. Und bei dem Projekt ging es darum, inklusive Wohnprojekte in der Gründung zu begleiten. Und wir hatten da Stammtische, wir hatten Beratungsangebote. Und ich habe dann Pierre irgendwann im Anschluss an eine Beratung mit Henrike kennengelernt. Oder Henrike hat mir immer schon auch mal was erzählt von Pierre. Und ich fand, das klang aber schon sehr, sehr spannend. Und ich fand es schon damals cool, was Pierre so alles vorhatte. Und genau, irgendwann kam es dann dazu, dass dann Pierre mit zu der 6+4 WG-Gruppe mit hinzugestoßen ist. Das hat aber doch ein bisschen gedauert. Also von daher, das war, glaube ich, so der Zeitpunkt, wo ich dich dann, Pierre, kennengelernt habe. Und vorher, ja, Henrika, vielleicht magst du, Pierre, vielleicht erzählen, wie es war, euer erstes Treffen.
Das allererste Treffen, Pierre.
Weißt du das noch?
Ja, das wissen wir noch. Das war, wann war das? 2015, würde ich mal sagen, vielleicht.
Ich hätte jetzt gesagt, 2 Jahre vor Einzug in die WG.
Und das war dann wann?
Das müsste 15 gewesen sein.
Dann sind wir uns ja einig. Genau, ja. Der Pierre hat angerufen oder kam vorbeigerollert und hat gesagt, er braucht mal eine Wohnberatung. Und dann habe ich gesagt, klar, treffen wir uns. Und dann war das noch gar keine richtige Wohnberatung. Pierre, darf ich erzählen?
Ja, gerne.
Genau, Pierre wollte von zu Hause ausziehen. Und genau, dann haben wir Traumwolken gemalt und haben besprochen, wie das alles sein wird. Und dann war das nächste Treffen und dann war schon wieder alles anders. Da hat er gesagt, Henrike, ich will nach Berlin ziehen. Und dann habe ich dem Christian gesagt, oh, der Pierre, erst will er in Dresden bleiben und jetzt will er nach Berlin ziehen. Naja. Und eigentlich ging es darum, wie sage ich es meinen Eltern, dass ich von zu Hause ausziehen soll. Und da haben wir bestimmt ein halbes Jahr miteinander gequatscht, ne?
Gefühlt länger.
Aber ihr habt eine gute Lösung gefunden?
Muss ich jetzt sagen, ja.
Naja, schlussendlich war es ja gar nicht so dramatisch, ne, dass du das der Yvonne, deiner Mama, gesagt hast. Ne? Die hat dich ja voll unterstützt.
Cool. Ja. Ich glaube, Pierre, das erste Treffen von der Gründungsgruppe, ich glaube, da war ich tatsächlich auch dabei. Das hat mir nämlich der Tobi erzählt, dass es, glaube ich, das erste Treffen war, wo wir nach Dresden gekommen sind. Da war Wohnsinn noch auf ehrenamtlicher Basis. Wir waren einfach halt, wir hatten Bock, das zu machen und sind dann zu dem Treffen gefahren, weil Tobi gemeint hat, hey, da ist so eine Gruppe und die gründen sowas, komm, lass mal hinfahren und irgendwie schauen, was da so los ist. Und ja, total cool. Ich glaube, das ist echt schon 8 Jahre her. So lange kennen wir uns jetzt schon.
Ich glaube aber tatsächlich, dass es gar nicht das erste Treffen von uns gewesen ist.
Ach so, okay. Na, dann was später.
Weil es im Vorfeld schon unzählige Treffen gegeben hat.
Ja, also ich weiß, dass es nicht das allererste Treffen von der Gruppe war, aber ich dachte, das wäre das erste, wo du dabei gewesen bist. Aber auf jeden Fall war es das erste und einzige, wo ich mal dabei war. Genau, und da haben wir bei der Henrike übernachtet. Das war total cool, obwohl wir uns überhaupt nicht gekannt haben.
Genau, ich wollte auch gerade sagen, Kathi kannte meine Wohnung, bevor sie mich gekannt hat.
Ja, das stimmt.
Genau, das war echt cool. Da wart ihr dann irgendwie auch, glaube ich, mit deinem Mini unterwegs und
Mit
habt
dem
einen
Twingo
kleinen
war das noch.
Roadtrip. Ah, mit dem Twingo.
Ja.
Okay, alles klar. Ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Da haben wir dann gemeinsam mit euch noch irgendwie danach sind wir noch durch die Neustadt, glaube ich, geschlendert oder so.
Genau, ja, und
Genau.
dann waren wir noch essen und da war der Pierre auch dabei. Genau, es war
Ja.
ziemlich witzig.
Genau.
Und Pierre, bevor die WG in Dresden gegründet wurde, da hast du noch zu Hause gewohnt, bei deiner Mama oder wo hast du gelebt?
Genau, im Elternhaus.
Und warum wolltest du das ändern?
Ja, weil ja im Grunde der Entwicklungsgang ist, war vom Elternhaus auszuziehen.
Ja, genau, will ja jeder irgendwann, gell?
Ja.
Und hast du gleich gewusst, dass du in eine inklusive WG ziehen willst, oder wie bist du da drauf gekommen?
Im Grunde war mir nur eins bewusst, dass ich in kein klassisches Wohnheim ziehen will. Und ja, wenn man sich die Projekte mal anschaut, hatte man damals nicht so viele Optionen. Also im Grunde muss man schon von Schicksal sprechen, dass es in der WG geklappt hat.
Und die Idee ist dann durch die Beratung mit der Henrike entstanden. Oder Henrike, wie kam es dazu, dass so eine inklusive WG dann gegründet wurde oder dass ihr sie gegründet habt?
Na, also das gab das Aktion Mensch Projekt ja 2014 bis 2016, wie wir schon gesagt haben, und das hieß Wohnen mittendrin. Und da hatte der Christian und ich dann aber erst im zweiten Jahr sehr viel Zeit, inklusive WGs zu begleiten, beziehungsweise WGs auch aus nur Menschen mit Behinderung, die über das persönliche Budget wohnen wollten, aber in einer stinknormalen Wohnung, in einem stinknormalen Stadtteil, in einem stinknormalen Haus. Und so hat es begonnen. Und mit Pierre haben wir über viele verschiedene Möglichkeiten gesprochen. Also da war eine der ersten Termine war, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten zum Wohnen? Und ich wusste damals, dass Christian ja die inklusive WG am Gründen hatte, also beziehungsweise kennengelernt hat, zwei Bewohner, die da jetzt auch noch wohnen. Und wir hatten damals noch gesagt, es werden vier Menschen mit Behinderung und vier ohne. Und irgendwann hat sich das entwickelt, das wird der Christian dann sicher noch mal ein bisschen genauer erzählen. Und dann wurden plötzlich noch zwei Bewohner gesucht und dann habe ich das einfach dem Pierre erzählt, ob das was wäre und habe den Kontakt von Pierre zu Christian vermittelt.
Cool. Das Konzept inklusives Wohnen, das war damals ja noch ein bisschen unbekannter, als es heute ist. Und wenn keiner weiß, dass es so ein Konzept gibt, dann weiß ja auch keiner, dass er so wohnen möchte. Wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr rausgefunden, wie die Menschen mit einer Behinderung, die ihr beraten habt oder die ihr begleitet habt, wie habt ihr das gemacht, die Wohnwünsche von denen rauszufinden?
Na, da haben wir schon viel die Methoden der persönlichen Zukunftsplanung genutzt. Also Henrike hatte das ja vorhin auch schon so ein bisschen beschrieben, mit Traumwolken gearbeitet, aber wir haben natürlich auch versucht, so ein bisschen vorzustellen, was es alles für Möglichkeiten gibt zu wohnen. Und da sind wir im Vorfeld oder im Rahmen des Projektes dann eben auch auf Wohnsinn aufmerksam geworden, beziehungsweise damals ja GLL, also Wohnsinn gab es ja noch gar nicht in der Form, aber die WGs von GLL gab es schon. Und da hatten wir damals dann den Rudi auch kontaktiert und haben uns das mal erklären lassen, wie diese WG in München funktionieren. Wir hatten uns auch aus Heilbronn, glaube ich, die WG exklusiv inklusiv wohnen mal mit angeguckt. Also wir hatten verschiedenste Möglichkeiten, wie man inklusiv wohnen kann, im Projekt vorgestellt. Und da gab es dann eben die ein oder anderen, die gesagt haben, ja, genau sowas wünschen wir uns und können wir uns vorstellen. Aber es war jetzt auch nicht so schon die Masse, ne? Also man muss wirklich sagen, viele derjenigen, die dann auch in unsere Beratung kamen, haben gesagt, wir können uns eben eine WG vorstellen, aber erstmal nur eine WG von Menschen mit Behinderung. Also das inklusive Konzept war auch deswegen manchmal, glaube ich, eins, was manche abgeschreckt hat, weil sie gesagt haben, die WG wird dann oft so groß, also weil wir uns halt schon auch die anderen WGs angeguckt haben und dort festgestellt haben, dieses Modell 8 oder 10 Personen, die zusammenleben, ist schon oft das, was halt einfach passt, um eben auch eine gewisse Parität auch irgendwie drin zu haben, also eine Ausgeglichenheit haben in den Bewohnern mit und ohne Behinderung. Und das war dann eben doch einigen schon zu groß. Aber ja, manche haben eben gesagt, doch, genau das ist das, was für mich passt. Und Pierre war einer von ihnen.
Und es waren wahrscheinlich dann einzelne Leute, oder die halt so bei euch in der Beratung waren, oder sind da schon welche als Gruppe zu euch gekommen, die schon sich gefunden hatten?
Also eigentlich bei der Entstehungsgeschichte jetzt von der 6 plus 4 WG war das wirklich so, ich kannte noch von meiner vorherigen Beratung, also bevor ich bei der Lebenshilfe gearbeitet hatte, hatte ich auch in einer anderen Beratungsstelle gearbeitet und dort kannte ich noch eine Familie, also jetzt den René und seine Mutter, die dort bei mir in der Beratung waren und damals gesagt haben, ja, wir würden uns das mega wünschen, ein Projekt, wo eben Menschen mit und ohne Behinderung zusammenwohnen. Und dann hatte ich die angefragt, einfach proaktiv gesagt, hier, wir haben jetzt so ein Aktion Mensch Projekt, wir könnten eben eine WG in der Gründung begleiten. Gibt es denn noch vielleicht andere Menschen, die da auch Interesse dran hätten, oder die sie kennen? Und dann war es so, dass der René eben noch seinen Freund Jens irgendwie aus einem Theaterprojekt oder so kannte. Und dann hat eben die Mutter und der René, sie sind dann, glaube ich, auf Jens und seine Mutter zugegangen und haben gesagt, hier, wir haben da die Idee und der Christian kann uns begleiten dabei, der hätte dafür Zeit und wir könnten uns da auf den Weg machen. Hättet ihr Lust? Und ist dann auch ziemlich schnell eigentlich, ich glaube, das waren dann ein paar Wochen oder sowas, die sich da noch drüber Gedanken gemacht haben, haben die gesagt, ja, cool, hätten wir Lust, da mitzumachen. Und es war aber klar, dass das Ganze nur klappt, wenn Stefanie auch mit dabei ist, weil Jens war damals sozusagen auch schon mit Stefanie zusammen und sie haben gesagt, wir wollen auf jeden Fall als Paar zusammenbleiben, zusammen wohnen und das ist nur eine Option, dass wir dann eben auch zusammen so eine WG ziehen. Und damit waren dann eigentlich schon mal drei zukünftige Mitbewohner gesetzt. Und dann ist man eben in die Suche gegangen und dann haben wir dort eben auch Plakate gestaltet, Suche Mitbewohner und haben geguckt, wie sollen die zukünftigen Mitbewohner, was sollen die mitbringen, ja, also so eine Vorbereitung für ein WG-Casting, sag ich mal.
Und dann ist der Pierre gecastet worden.
Nein,
Noch
noch nicht.
nicht.
Das
Noch nicht.
war, nee, nee, das war dann auch noch nicht der Punkt. Also da war dann, ich weiß gar nicht, ob Pierre da überhaupt schon in der Beratung war. Es kann sein, dass es sogar noch war. Vielleicht war Pierre schon in der Beratung oder auf jeden Fall war es damals eben so, dass es auch klar war, dass noch eine Mitbewohnerin gesucht werden soll. Also Pierre wäre gar nicht in das Raster, hätte da gar nicht reingepasst, weil die halt gesagt haben, ja, also jetzt haben wir ja die zwei Jungs, den René und den Jens. Und Stefanie möchte gerne auch noch eine Mitbewohnerin haben. Das war irgendwie klar, dass das irgendwie sonst ein Ungleichgewicht hätte. Und die Idee war am Anfang eben auch, dass es 4 mit 4 so war vom Konzept. Also es sollte eine Achter-WG werden, weil eben auch die Eltern oder auch die Menschen mit Behinderung, die Mitbewohner sich gesagt hatten, nee, uns ist das sonst zu groß. Und so wurde dann eben eine Mitbewohnerin gesucht und die war dann wirklich mit Plakat und Ausschreibung und wir hatten ganz viele Stammtische, wo man sich vorgestellt hat und ja, also das war dann so der Prozess, wo man ganz lange gesucht hat. Also was heißt ganz lange? Ich würde mal sagen, ein paar Monate. Und
Und
da
dann
kam
kam
dann irgendwann.
Stefan, jetzt bin ich ja mal gespannt, wie du dann auf. Dann kam Stefan, Christian.
Nein, Annegret.
War Annegret vor Stefan? Okay.
Ja.
Ich dachte, der nächste wäre Stefan gewesen. Ich dachte, wie kriegst du jetzt den Bogen von der weiblichen Mitbewohnerin zu
Hey,
Stefan?
aber das macht doch überhaupt keinen Sinn, wenn erst eine Mitbewohnerin gesucht wurde. Stefan ist doch jetzt auch nicht weiblich, oder?
Nee, eben, deswegen habe ich gedacht, so mal gucken, wie die Geschichte ausgeht. Aber es war Annegret,
Es war
Entschuldigung.
Annegret, genau. Annegret
Und
war die
Annegret,
vierte Bewohnerin
genau.
im Bunde als erstes. Stefan kam erst später hinzu. Stefan war
Ah,
sozusagen
okay.
ich glaube, kurz vor dir, Pierre, stand das dann fest, dass es Stefan werden soll. Und dann wurde ja eigentlich auch wieder so gesagt, müssen wir Mitbewohnerinnen vielleicht noch suchen. Und da gab es dann ja auch damals noch in dem, sage ich mal, Casting mit dir und Nadine, ne? Auch, glaube ich, noch die spannende Auswahl.
Ja.
Aber vielleicht ist noch ganz gut zu berichten, die Annegret, die ist aus dem Stammtisch gekommen. Also Annegret hat alleine gelebt und hat gesagt, oh, alleine leben ist mir irgendwie nichts, das ist mir zu still und ich habe irgendwie keine Möglichkeit, jemanden zu fragen, wenn es ein Problem gibt. Und dann war das eigentlich ganz gut, diesen Stammtisch zu haben. Und bei dem Stammtisch haben wir auch darauf geachtet, dass wir nicht nur Menschen aus der Lebenshilfe zum Stammtisch einladen, sondern wir hatten so eine Kooperation mit dem psychosozialen Trägerverein der Stadt Dresden und mit der Diakonie. Und da haben wir, ich glaube, am Anfang monatlich haben wir Treffen miteinander gehabt, wo wir wirklich eine Vielzahl von Personen eingeladen haben.
Und da ging es einfach insgesamt ums Thema Wohnen oder ging es da schon um Inklusivwohnen?
Also sowohl als auch, das hatte immer unterschiedliche Themen. Mhm. Als die WG sich dann schon gegründet hat, gab es diesen Stammtisch auch und da war ein Mitbewohner ohne Behinderung und eine Mitbewohnerin mit Behinderung, die mal drüber berichtet haben, wie ist es so, da zu leben. Und dann gab es aber auch so Sequenzen der persönlichen Zukunftsplanung. Wir haben ganz häufig auch die Gruppe geteilt, dass Christian mit den Eltern oder mit den Menschen ohne Behinderung miteinander gesprochen hat und ich mit den Menschen mit Behinderung. Und dann ging es wirklich um einfach eine Zukunftsplanung, wie will ich eigentlich wohnen und mit wem will ich wohnen.
Mhm. Und da habt ihr dann die Wohnwünsche durch zum Beispiel eine Traumwolke, hast du ja vorher schon erwähnt, rausgefunden. Aber wie habt ihr das gemacht, dass ihr die dann so gematcht habt, dass es für jeden passt, das Modell, was am Ende rausgekommen ist?
Naja, das war nicht ganz einfach. Wir hatten da auch viele Ideen gehabt. Wir hatten am Anfang dann eben diese Wohnwolken gemacht, hatten daraus dann so einen Steckbrief, so will ich wohnen, mit Abreißzettel. Die konnte man dann überall bei der Lebenshilfe hinhängen, auch in den Werkstätten hinhängen. Wir hatten dann auch mal den Anlauf gehabt, so eine Online-Börse zu entwickeln. Und da konnte dann jeder seine Steckbriefe online stellen und man konnte darüber in Kontakt kommen. Das war aber deutlich zu hochschwellig. Da hat man gemerkt, einfach das dort reinstellen in dieses Online-Portal war ziemlich schwierig. Und das war schon auch manchmal ein Hindernis zu sagen, wir hatten natürlich auch eine begrenzte Anzahl an Interessenten, die dann zu diesen Stammtischen gekommen sind. Also von daher, es hat sich nicht immer für jeden ein Match gefunden, sondern es gab ein paar Gruppen und oft war das dann eben so, die Gruppen, die hatten auch schon vorher irgendwie eine Verbindung, also das dann irgendwie, wir haben immer gesagt, ab zwei Personen ist man eine Gruppe und wenn sich irgendwie zwei schon kannten und gesagt haben, ja, wir wollen das zusammen machen, dann sind die halt auf die Suche gegangen und haben gesagt, ja, wir würden jetzt gerne noch jemand Drittes, Viertes, Fünftes finden und dann haben sich eben Leute dann dort mit rangehangen an diese Gruppe. Genau, und so haben wir hatten dann auch noch zwischendurch mal so Wohnbegegnungstage gemacht, zu denen wir dann ein Slow Dating und Vorstellungen von Projekten gemacht haben, mit auch eben Steckbriefen und Videos und verschiedenen Wohnformen, die man sich angucken konnte und erleben konnte. Also wir haben das eigentlich über verschiedenste Kanäle versucht. Wir hatten auch so einen Wohnvorbereitungskurs bei der Lebenshilfe gestartet. Also das war eigentlich für alle Leute, die auch jetzt erstmal, sag ich mal, noch nicht klar hatten, wie sie wohnen wollen. Die konnten dann so einen Wohnvorbereitungskurs machen. Und dann gab es eben manche, die gesagt haben, oh ja, okay, jetzt wo ich diesen Kurs gemacht habe, könnte ich mir gut vorstellen, irgendwie in einer WG zu wohnen oder in einer eigenen Wohnung. Und dann hat sich manchmal daraus was ergeben wieder. Also es gab ganz unterschiedliche Formate und eben auch Informationsabende für Eltern, dann eben diese Stammtische man kann gar nicht immer sagen, das hat sich nur darüber oder darüber ergeben, sondern ich glaube, das war ganz unterschiedlich, wie sich die Gruppen gefunden haben.
Was passiert denn in so einem Wohnvorbereitungskurs?
Also ganz unterschiedliche Sachen. Was mir noch eingefallen ist als schöne Methode, das war das Wohnen im Schuhkarton. Da war ein ganzes Wochenende, konnte man dann mit Materialien, die in einen Schuhkarton passen, seine Traumwohnung zusammenstellen. Also, oder sein Traumzimmer, wollen wir es mal sagen. Also, es war nicht die ganze Wohnung, sondern das Zimmer. Was wir auch gemacht haben, ist mal in so ein Möbelgeschäft, zu gehen und zu schauen, wie sieht es eigentlich aus und was kostet hier was? Was brauchen wir denn alles, um wohnen zu können? Und dann aber auch so Basics wie Wäsche waschen und Zimmer putzen, Bett beziehen, Umgang mit Geld und eben auch die unterschiedlichen Wohnformen, die so existieren, vorstellen.
Na, spannend.
Das waren immer mehrere Veranstaltungen. Ich glaube, Christian, hilf mir, 10 oder 12 Veranstaltungen war dann immer so ein Kurs und den konnte man besuchen, wenn man das wollte.
Genau. Und später haben wir dann ja sogar noch in dem Folgeprojekt Wohnexperten ausgebildet, die eben dann selber auch ihre Wohnform vorgestellt haben. Also das war dann schon so ein bisschen, ja, vielleicht auch wie unsere Botschafter bei Wohnsinn, ne?
Und wie hat sich das dann entwickelt? Weil du hast ja gesagt, zuerst war die WG ein bisschen kleiner gedacht. Und wie kam es dann dazu, dass es 6 plus 4 Leute geworden sind?
Das war am Ende dem Wohnraum geschuldet. Wir haben sehr lange nach Wohnraum gesucht und es gab eben einige Objekte, die wären da passend gewesen für eine Gruppe von 8 Personen. Und dann hatten wir aber ja doch relativ plötzlich und unerwartet über einen Elternteil und den Pflegedienst, der dort immer für den Jens schon auch im Elternhaus unterstützt hat. Da wurde dann gesagt, okay, da gibt es eine Möglichkeit, an eine Wohnung zu kommen. Und die Wohnung war aber so groß, dass klar war, um die zu finanzieren, bräuchte es dann doch insgesamt eigentlich 10 Bewohner. Weil man hat ja immer diese Obergrenzen für die Miete, die sich dort in jeder Stadt festlegen. Und dort war klar, ja, dass von dem, was die auch als Miete sich vorgestellt haben, lässt sich das sonst nicht refinanzieren. Und genau, so ist es dann sozusagen entstanden, dass man gesagt hatte, 6 plus 4, weil 6 mit 4 klang irgendwie nicht so gut.
Das war auch damals der Running Gag, da kann ich mich noch dran erinnern. Ja, du sagst, es war ein relativ großer Wohnraum mit 10 Bewohnerzimmern. Wer von euch möchte denn die Immobilie mal so ein bisschen erklären? Wie groß war das da und was gab es da alles für Räume? Gab es da vielleicht sogar einen Garten oder irgendwas außerhalb?
Der Pierre, oder? Der hat da gewohnt.
Ja, also das sind 300 Quadratmeter strecken sich über anderthalb Etagen. Das Ganze fast 11 Zimmer, 5 Bäder und ein Gemeinschaftsbereich aus besteht aus Küche, Wohnzimmer und Garten. Wobei, wenn man die Fläche des Gartens mitrechnet, sind es wahrscheinlich dann irgendwie um die 400 Quadratmeter, weil der Garten schon ziemlich groß ist.
Das stimmt, da konnte man bestimmt gute Grillfeste machen, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Cool. Ja, und ich war ja auch schon mal bei euch, da gibt es ja sogar einen Aufzug. Also sehr ja mega sinnvoll, ne, für die 2 Etagen. Also
Auf jeden Fall.
echt alles cool angelegt, ja. Ja, und was hat denn, würdet ihr sagen, am meisten Energie beansprucht in der Gründungszeit? Weil es hat ja 4 Jahre gedauert, bis die WG dann tatsächlich so weit war, dass man einziehen konnte. War tatsächlich die Immobiliensuche das größte Problem oder was würdet ihr sagen, so rückblickend?
Also ich glaube, wo die meisten Nerven gefordert sind, war die Beantragung des persönlichen Budgets.
Ja, das kann ich mir vorstellen. So
Ja.
Akten- und Behördengeschichten, oder?
Ja.
Genau, also ich glaube, das waren wahrscheinlich die beiden Punkte. Also genau das persönliche Budget war sicherlich eine große Herausforderung. Und auch, dass das wirklich abgestimmt war. Und dann aber natürlich auch der Wohnraum. Und der Wohnraum war auch eben wirklich nochmal ein großer Knackpunkt, weil man gucken musste, wie kriegt man den gut untervermietet. Dort hat die WG dann auch nochmal einen Verein gefunden, der für sie als Hauptmieter eintritt, Cerebrio in Dresden, ein Verein, der eben dann für die WG die Hauptanmietung macht und Untermietverträge. Das ist auch ein ja, ziemlich einmaliges Konstrukt und das funktioniert sehr, sehr gut. Und es war aber eben auch herausfordernd, das alles gut miteinander abzustimmen und dann wirklich auch punktgenau für den Einzug das alles hinzubekommen. Aber es gab auch noch kleinere Herausforderungen, wie zum Beispiel die Küche finanziert zu bekommen, weil man immer nur begrenzte Mittel hatte für die Erstausstattung für so eine Wohnung. Und dann war natürlich eine ja, schöne, teils barrierefreie Küche dann eben auch eine große Herausforderung zu finanzieren für so eine WG.
Wie habt ihr das dann gemacht?
Da sind wir dann losgezogen, Pierre, ne, und haben ein Crowdfunding gestartet. Kannst du vielleicht mal ein bisschen was erzählen?
Ja, das war ziemlich einmalig, muss ich sagen. Da waren wir nämlich im damaligen Rohbau und haben da ein Video gedreht. Wie das ist, wenn die Küche dann da ist, und haben mit dem Video dann ein Crowdfunding-Video gedreht. Und mit diesem Video haben wir dann, ich weiß gar nicht mehr genau, wie viel Geld da zusammengekommen ist. Auf jeden Fall genug, wir konnten die Küche dann kaufen.
Aber ihr hattet doch noch so eine lustige Anekdote, wo ihr mit einem Weihnachtsmarkt stand mit den. Weißt du das, Pia? Warst du da mit dabei?
Es war vor meiner Zeit.
Ah, dann muss Christian das berichten, weil die Fotos sind sehr witzig, muss ich sagen.
Wieso kenne ich die Fotos noch nicht?
Top Secret. Nee, aber es war auch ziemlich witzig. Wir brauchten ja immer irgendwie Geld für unterschiedliche Dinge, die die WG anging. Und wir hatten dann eben sowohl dieses Crowdfunding versucht, als auch den Lions Club Dresden angeschrieben. Und die vom Lions Club haben gesagt, ja, finden sie auch ein cooles Projekt. Aber wenn sie es fördern würden, dann würden sie das im Rahmen des Weihnachtsmarktes machen oder Weihnachtsbazars. Und dann musste man sozusagen als Weihnachtsmann verkleidet dort auf der Prager Straße Glühwein verkaufen und irgendwelche Sachen vom Lions Club. Ich weiß gar nicht mal, was die da noch so als Gimmicks hatten. Aber auf jeden Fall kam da dann auch einiges an Geld zusammen. Und genau, wir haben von denen eine große Spende gekriegt.
Cool. Und am Ende gab es dann eine schöne Küche für die WG.
Genau, so sah es aus.
Sehr gut. Und 2017 war es dann ja soweit. Da sind dann alle eingezogen. Pierre, was war das für ein Gefühl? Das war für dich ja das erste Mal von zu Hause auszuziehen.
Ja, also das erste Jahr war rückblickend das wildeste Jahr meines Lebens. Also, so wenig wie in diesem Jahr habe ich noch nie geschlafen.
So viel gefeiert.
Ja, nie unbedingt gefeiert. Mein Zimmer lag direkt neben der Küche.
Ah.
Und da ich ein unheimlich neugieriger Mensch bin, muss ich bei jedem Geräusch gucken gehen, was passiert denn jetzt? Man will ja auch nichts verpassen.
Nachvollziehbar. Also da bist du bei mir genau an der richtigen Adresse. Ich würde auch immer schauen.
Ja, das erste Jahr war sehr besonders, muss ich sagen.
Christian und Henrike, wie war das für euch zu sehen, dass das Projekt, an dem ihr so lange gearbeitet habt, dann endlich umgesetzt wird?
Na, auch ganz aufregend, weil ich, wie Christian vorhin schon sagte, dass man so diese Bälle von, wir brauchen Mitbewohner ohne Behinderung, aber wann sucht man die? Ne? Wenn man dann ein Jahr vorher sucht, dann studiert ja vielleicht gar keiner mehr. Das persönliche Budget vom kommunalen Sozialhilfeträger hier in Sachsen muss beantragt werden, aber wie lange dauert das? Das kannte damals noch nicht, also war noch nicht so sehr verbreitet für so eine Gruppe. Die Wohnung, die Küche, das Möbeljahr, und das war irgendwie so, also man war in so einem Freudentaumel, muss ich schon auch sagen.
Ja. Also ich glaube, man war einfach mega stolz auf die ganze Gruppe und alle, dass das gelungen hat und auch immer so diese Begeisterung zu spüren, wenn man dort in die WG gekommen ist. Das war schon einmalig und ich habe so gedacht, wir waren ja immer diejenigen, die gesagt haben, ihr kriegt das hin, das ist euer Projekt und wir begleiten euch. Und irgendwie, ich habe das für mich dann so später mal so als Geburtshelfer, dass man wirklich eben so wie halt dann ein Kind zur Welt bringt und dann dieses Projekt eben zur Welt gekommen ist und eben wirklich, ja, aber eben nicht nur von einer Person geboren, sondern eben von einer ganzen Gruppe. Und das ist wirklich beeindruckend. Also wenn man auch sieht, ne, wie die Menschen auch alle an diesem Projekt gewachsen sind, so viel, also jetzt bis heute denke ich immer so Wahnsinn, jeder Einzelne, der dort mitwirkt, wie viel persönliche Engagement und Begeisterung und ja, Dinge er dort mit reingegeben hat und eben auch daran gewachsen ist an diesem Projekt, ne? Also auch diese ganze Verwaltung von den persönlichen Budgets, die Antragstellung, die Vermietung, jetzt auch Mietverträge und dann diese Verträge mit den Bewohnern ohne Behinderung. Also ich glaube, dort ist schon auch sowohl bei den Bewohnern als auch bei den Eltern, da ist es wahnsinnig viel Kompetenz und ich bin immer wieder beeindruckt, was die dort geleistet haben. Und wir durften eben Teil davon sein und konnten irgendwo einen guten Rahmen dafür bieten. Ne?
Habt ihr das Projekt dann am Anfang auch noch begleitet, irgendwie pädagogisch, oder wart ihr dann ab Tag der Gründung quasi beruflich raus?
Nee, wir hatten eigentlich das Glück gehabt, dass wir am Anfang von dem Projekt noch so eine sozialpädagogische Assistenz für die, ich glaube, es war am Anfang für das erste halbe Jahr und es wurde dann aber nochmal ein bisschen auch verlängert. Und dort hatten wir doch einen relativ hohen Stundenumfang und konnten eben gerade am Anfang auch so diese ganzen Regeln, die man in der WG dann miteinander erstellt oder auch Bewohnerrunden und irgendwelche Strukturen, die man entwickelt hat, das konnten wir alles am Anfang noch gemeinsam entwickeln. Und irgendwann habe ich mich aber dann schon auch so ein bisschen Stück für Stück rausgezogen und habe gesagt, jetzt, glaube ich, kann die WG gut fliegen und ihr Ding machen. Und dann waren Henrike und ich immer so punktuell oder sind es eigentlich auch immer mal wieder punktuell mit dabei, um so einen kleinen Workshop mit der WG zu machen und dann vielleicht irgendein Thema, was gerade oben aufliegt, miteinander zu besprechen und sich da einen Tag Zeit zu nehmen, das gemeinsam zu diskutieren, manchmal auch mit den Assistenten oder auch mit den Eltern, um eben ja auch vielleicht Herausforderungen des WG-Alltags so zu erleben. Und ansonsten neben dem bin ich einfach immer nur wieder gerne Gast bei Feiern oder Festen und freue mich darüber, wie was aus der WG so geworden ist.
Pierre, du hast ja schon gesagt, du hast, glaube ich, ein Jahr in der WG gelebt und oder länger, ja. Musst du gleich noch erklären. Und inzwischen lebst du alleine. Wie kam es denn dazu?
Oh, ja, also, wie schon gesagt, mein Zimmer war direkt neben der Küche und da immer gewesen fängt Zeit an zu, also ich will jetzt nicht sagen Nervung, aber es geht dann schon so langsam an die Substanz, wenn man sich abends um 10 hinlegen will und schlafen will. Und aber in der Küche ist nur Bambule und man will aber niemandem mal vorschreiben, weil es ist ja auch den ihr wohnt. Und ja, darum habe ich nach 3 Jahren gesagt, es war eine coole Zeit, aber jetzt ist Zeit und Raum für was Neues.
Ja, also eigentlich auch, also ich glaube, ich weiß gar keine WG, wo ich 3 Jahre gewohnt hätte. Ich glaube, ich bin auch immer nur so ein paar Jahre in einer WG geblieben und dann bin ich wieder woanders hingezogen.
Ja.
Und alleine, taugt's dir jetzt, alleine zu wohnen?
Es ist viel, viel entspannter. Ja.
Das Konzept von vielen inklusiven WGs ist ja, dass die Bewohner ohne Behinderung günstig oder mietfrei wohnen und im Gegenzug ein paar gewisse Anzahl von Assistenzstunden leisten. Ja. Wie war das denn in der 6 plus 4 WG geregelt?
Also, ist noch geregelt?
Ja, ja, ist es, genau, ja.
Genau. Bier, willst du erstmal und wenn du dann nicht weiter weißt, dann...
Genau, also die Mitbewohner ohne Behinderung haben quasi innerhalb der WG einen Minijob. Teil des Minijobs ist quasi einmal die Woche eine Nachtbereitschaft abzuhalten und zusätzliche 10 Stunden Freizeitassistenz. Und damit finanzieren die Bewohner ohne Behinderung quasi ihre Mietkosten.
Genau, und das ist so eingeteilt, dass immer die Nachtbereitschaften, oder ja doch, kann man sagen, ist von Montag bis Donnerstag. Also es ist von Montag bis Donnerstag einer von den Studierenden, sagen wir. Wir lachen schon immer drüber, weil keiner mehr studiert von denen, die da gerade wohnen oder die da wohnen, sind schon fertig mit dem Studium. Einer macht gerade noch eine Ausbildung. Und dann ist so ein Schildchen, ne, Pia, am Zimmer, dass man auch weiß, wer ist in der Nacht da.
Da muss ich aber kurz einhaken, die Nachtbereitschaften, die nicht von Montag bis Donnerstag, sondern von Sonntag bis
Mittwoch. Bis Sonntag, das stimmt, der Ben macht Sonntag.
Nee, von Sonntag bis Mittwoch die Studierenden und den Rest, die macht die Lebenszimmer.
Und Henrike, du hast gesagt, die Studierenden studieren inzwischen gar nicht mehr. Sind das dann noch die gleichen Leute, die damals eingezogen sind, oder gab es da bei den Studierenden auch schon Wechsel?
Da gab es schon Wechsel auf jeden Fall. Also es gibt einen, den Max, der schon von Anfang an da wohnt. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, was wir für lustige Anekdoten berichten. Und der Max ist einer, der erst schon in der WG gewohnt hat, als eigentlich noch gar kein Einzugstermin war, weil sich das alles, wie das beim Bau so ist, verschiebt. Und er dann in so einer Baustelle gelebt hat. Und die Polizei hat da geklopft, ne?
Was? Was war da los?
Naja, das war so, glaube ich, dass Max da eben dann auch, ich glaube, es war sogar so, dass Marlene dann auch schon eingezogen war und die hatten dann irgendwie, waren da zusammen im Zimmer gewesen oder vielleicht waren die sogar mal draußen auf dem Baugerüst, weil da stand noch ein Baugerüst außen rum und das haben dann irgendwelche Leute aus den umliegenden Häusern beobachtet und haben dann gedacht, da sind irgendwelche Einbrecher, die da jetzt gerade auf der Baustelle einbrechen und hatten dann die Polizei gerufen und ich glaube, es gab auch noch gar keine Klingel, also man konnte sozusagen auch nicht klingeln. Das heißt, die Polizei hat dann wahrscheinlich auch sich da ums Haus rumgeschlichen und festgestellt, oh, da oben leuchtet ja Licht, da ist anscheinend jemand drin und dann müssen die wohl über das Baugerüst hochgegangen sein und am Fenster geklopft haben und Marlene und Max sind erstmal maximal erschrocken und haben gedacht, wer ist denn jetzt da am Fenster? Ich glaube, die dachten auch erstmal, es kommen ein paar Einbrecher, aber dann haben sie gemerkt, dass es die Freundin Herren der Polizei war und die haben dann nochmal erinnert, dass es nicht erlaubt ist, auf dem Baugerüst da rumzulaufen. So Dinge sind dann da am Anfang entstanden, das war ziemlich witzig, ja.
Genau, und Max ist jetzt, ich glaube, 6,5 Jahre in der WG und ist eben fertig mit dem Studium. Und ansonsten gab es schon auch Wechsel, aber jetzt stabil, würde ich mal sagen, sind jetzt seit 1,5 Jahren die gleichen Mitbewohner drin.
Mhm. Und ich habe jetzt am Anfang vorher gar nicht gefragt, wo es um die BewohnerInnen ging. Wie habt ihr denn die Bewohner ohne Behinderung gefunden?
Das war auch sehr unterschiedlich. Also Max, der war ja der, über den wir jetzt gerade schon gesprochen hatten, der wirklich mit ganz viel Begeisterung am Anfang sich bei mir gemeldet hatte. Ich weiß gar nicht mehr, Ja, genau, doch. Ich glaube, er hatte mir dann eben, ich dachte erst, ob er sich aus Italien bei mir gemeldet hat, aber nicht. Ich glaube, er war dann schon zurück. Er hat nämlich in einem inklusiven Wohnprojekt in Italien als Zivildienstleister, glaube ich, gearbeitet und ist dann eben wieder zurückgekommen nach Deutschland und hatte dort, glaube ich, WG-Erfahrungen gemacht, bei denen er gesagt hat, oh, das ist irgendwie gar nicht so, wie ich mir WG vorstelle oder auch Gemeinschaft vorstelle. Und da hat er dann eben unsere Anzeige gesehen und wir hatten die, glaube ich, ganz breit gestreut, also sowohl über irgendwelche Studi-Portale als auch über Kleinanzeigen und alles mögliche WG gesucht. Und genau, und dann hatte er gesagt, oh, das ist genau das, was ich suche, da will ich auf jeden Fall mit einziehen und ist dann das erste Mal mit zu den Treffen gekommen und ich glaube, da war auch ziemlich schnell klar, also Max ist dabei, alle finden Max cool. Und da hatten wir dann auch, glaube ich, gar nicht lange gezögert. Das war dann noch so ein bisschen die Phase, da hatte man gar nicht so viele Bewerbungen und war froh über jeden, der gesagt hat, ich bin dabei. Und genau, so ist das entstanden. Und dann kamen aber die anderen und das war, hat dann schon sehr lange gedauert. Da waren auch viele noch so ein bisschen unsicher, schaffen wir das überhaupt, die Studis zu finden? Und es gab eben noch nicht sehr viele, die sich da interessiert hatten. Und wir haben da eigentlich erst gemerkt, so ganz am Ende, auch als dann das Semester dann schon eben bald anfing, ich glaube, das war dann so vielleicht im Juli, August oder sowas, da kam dann doch deutlich mehr Interessenten und dort hatten wir auch dann so ein bisschen eine Möglichkeit der Auswahl. Und es sind dann eben von den Interessenten auch manche nochmal mitgefahren auf einer WG-Reise. Wir haben insgesamt 3 WG-Reisen gemacht vor Einzug. Und das war eben dann ja eine Möglichkeit, sich nochmal kennenzulernen und auch für den einen oder anderen festzustellen, das passt nicht. Und für andere aber auch festzustellen, doch genau das ist das und so möchten wir zusammenleben.
Cool. Und haben auch, also das würde mich jetzt interessieren, haben auch Leute mit Behinderung, die mitgefahren sind auf die WG-Reisen, gemerkt, okay, das ist jetzt doch nicht das richtige Konzept für mich oder wie war das?
Ja, doch, das war auch so. Also wir hatten auch eine, also ich glaube, das war, Pierre, kannst du vielleicht auch erzählen, ne? Weil du bist ja sozusagen mit Nadine zusammen auf die zweite WG-Reise mitgefahren und da war ja dann so ein bisschen auch die Frage, wer wird's denn dann? Wer wird der sechste Mitbewohner, Mitwohnerin? Und genau, da kannst du vielleicht nochmal erzählen.
Ja, genau. Also, wenn wir die zweite WG vorab reise sprechen, fällt mir immer noch die lustige Anekdote ein, dass wir 1,5 Stunden ein Einkaufszettel geschrieben haben und sind dann schön losgefahren. Und vom Einkaufsladen ist uns eingefallen, dass wir den Einkaufszettel vergessen hatten.
Nein!
Und somit, aber da hat man, dass wir 1,5 Stunden drüber gesprochen haben, konnten sich alle relativ gut an die Zutaten erinnern. Aber das war immens lustig und hat sich tief in mein Gedächtnis gebrannt.
Das stimmt, das
Ja.
fand ich auch lustig. Aber
Ja.
letztendlich hatten wir ja dann wirklich alles, Bier, da hast du recht.
Bis auf ein, zwei Kleinigkeiten waren alles dabei. Und um das Thema von gerade eben zurückzukommen, die Nadine, mit der ich mich quasi, die Nadine hat quasi von sich aus gesagt, dass sie sich jetzt nicht so wohlfühlt, was im Umkehrschluss mein Vorteil gewesen ist. Ja.
Und dann war quasi klar, dass der letzte Platz dann an dich geht.
Ja.
Sehr schön. Das Besondere an der WG ist ja, dass sie selber getragen ist. Christian, du hast da vorher, glaube ich, schon das kurz angeschnitten. Was heißt das? Was steckt für ein rechtliches Konstrukt hinter dem Wohnprojekt?
Also, ja, rechtliches Konstrukt, man muss sagen, Am Anfang hat man da viel überlegt, ob man einen Verein gründet oder ähnliches und ist dann eben so ein bisschen zu dem Punkt gekommen zu sagen, das ist allen doch zu viel, das ist zu viel Bürokratie, zu viel Aufwand und keiner wollte da jetzt zum Beispiel in den Vorsitz oder sowas gehen und deswegen hatten wir dann versucht, eine ja, einfachere Struktur zu finden, die aber trotzdem der WG einen Rahmen gibt. Und da sind wir dann auf diese Form einer Auftraggebergemeinschaft gekommen. Und ja, das ist eben auch eine Form, wie man sich einen Rahmen geben kann. Man würde wahrscheinlich jetzt heute sagen, es ist eine GbR, also Gesellschaft bürgerlichen Rechts, weil die braucht eigentlich keine anderen formellen Dinge wie so einen Vertrag. Und dieser Vertrag, den mussten dann am Ende alle unterzeichnen. Und in diesem Vertrag werden eben viele Dinge des Zusammenlebens geregelt, also Ein- und Auszug, Hauswirtschaftsgeld, auch ein paar Regeln, die man miteinander hat. Ja, und das hat man dann gemeinsam erarbeitet, eben diese Auftraggebergemeinschaft, was man da regeln will. Das war am Anfang, glaube ich, ziemlich abstrakt noch. Also viele Leute, also viele in der Gruppe haben gefragt, na, brauchen wir sowas? Das ist doch eigentlich alles klar. Und jetzt, ich glaube, im Nachgang hat man schon gemerkt, das macht Sinn. Und auch so Dinge, ne, wir wählen gemeinsam einen Assistenzanbieter aus. Also da gab es dann verschiedene Punkte, die dann im Nachgang nochmal klar waren, warum haben wir das eigentlich damals gemacht? Warum haben wir uns darauf vereinbart? Und von daher ist es eben ein sehr loses Konstrukt, also es ist hat schon eine gewisse Form über diesen Vertrag der Auftraggebergemeinschaft, aber ich glaube, damals war auch niemandem so richtig klar, dass man damit eigentlich eine GbR ist. Also das wurde jetzt nie so ausgesprochen in dem Moment, aber faktisch ist es das.
Und du hast gerade schon gesagt, es gibt einen Pflegedienst, der auch noch mit im Boot ist. Abgesehen davon gibt es noch mehr Partner, mit denen die WG zusammenarbeitet?
Also es gibt einen Pflegedienst, der an den Vormittagen oder an den Morgenstunden da ist. Und es gibt einen Assistenzdienst, der an den Nachmittagsstunden und am Wochenende da ist. Und es gibt die Studierenden, die da einen Minijob machen. Und es gibt noch eine Reinigungskraft.
Es gibt ja gerade ein Wohnprojekt in Berlin, das ihr bei der Gründung beratet. Oder Henrike, ich weiß gar nicht, wer von euch, ob ihr das beide seid. Gibt es Parallelen?
Natürlich sind wir das beide, Kati.
Okay, wunderbar. Gibt es da Parallelen zur Gründung in Dresden? Wie läuft das Wohnprojekt dort?
Also, die sind jetzt in der heißen Phase und wollen im Herbst einziehen. Und ja, die sind jetzt an dieser Stelle, wo man parallel sehr viele Sachen bedenken muss. Also, jetzt geht es darum, das Budget zu beantragen, der Wohnraum, der steht. Die sind gerade auf der Suche nach Bewohnern ohne Behinderung und machen so, wie wir das in Dresden auch gemacht haben, jetzt eine WG-Reise. Also wo die vier Menschen mit Behinderung mit einer Auswahl von Bewerbern, von Menschen ohne Behinderung gemeinsam am Wochenende zusammen verreisen, um einfach zu gucken, ob das passend ist. Es ist noch mal ein bisschen anders, weil Berlin ja das Bundesland Berlin ist und wir ja hier in Sachsen sind. Da gibt es schon noch mal andere Regelungen.
Ja, das kann ich mir vorstellen, dass es irgendwie gewisse Hürden birgt, wenn man sich dann wieder neue Ansprechpartner suchen muss, neue Regelungen irgendwie sich erstmal einlesen muss, oder?
Genauso Zuständigkeiten, die sind oft anders. Also man kann leider nicht das, was hier in Sachsen passiert ist, jetzt 1:1 nach Berlin oder nach Thüringen oder wahrscheinlich auch nach München, nach Bayern übertragen.
Ja, schade eigentlich.
Tut mir leid, ich hatte gerade einen kurzen hier Vorfall mit meinem Sohnemann, aber es ist jetzt alles geklärt.
Der hatte doch einen Schlüssel mit. Was ist denn da los?
Genau das, aber hat mich natürlich jetzt trotzdem dreimal hier geklingelt. Aber egal, lass uns nicht abschweifen. Wir bleiben beim Thema.
Ja, mich würde interessieren, ob ihr Tipps habt für alle, die gerade selber überlegen, ob sie eine inklusive Wohnform gründen sollen.
Ja, auf jeden Fall umsetzen.
Das ist korrekt.
Ja.
Na, wir haben auf jeden Fall eben gemerkt, es ist gut, wenn man sich zusammentut und eben frühzeitig guckt, wo findet man Leute bei sich in der Region, die vielleicht unterstützen können. Also das können sowohl eben auch Träger sein, also Assistenzdienste sein, das können eben aber auch irgendwo Beratungsstellen sein oder so, wo man dann eben andere findet, die sagen, ja, okay, wir haben auch Lust, sowas zu machen. Ich glaube, das ist eigentlich immer das Wichtige, dass man Gleichgesinnte findet. Und dann kann man natürlich uns als WohnsinnberaterInnen auch anfragen. Und wir können, glaube ich, auch dort eben gut unterstützen. Und ich kann auch nur allen Mut machen, weil die Wohnprojekte, die wir sozusagen begleiten durften bis jetzt, sind wirklich immer wieder einzigartig, super individuell und eben ja für die Menschen genau das Passende.
Und was ich noch sagen kann, ist, man soll sich unbedingt scheuen, wenn man eine Kerngruppe hat, das ist ausreichend. Also man soll keine Angst davor haben, dass man jetzt sagt, man muss die fertige Gruppe haben, die dann in die WG einzieht, sondern es reicht auch durchaus, dass man drei motivierte Menschen hat, die ein Projekt gründen wollen.
Gibt es heute irgendwas, was ihr jetzt durch den Gründungsprozess damals gelernt habt, wo ihr sagen würdet, das würdet ihr heute anders machen? Oder habt ihr alles super geil gemacht und es passt?
Nein, auf gar keinen Fall. Also ich würde sagen, eine Sache, die ich auf jeden Fall anders machen würde, oder beziehungsweise wo ich, glaube ich, die Gruppe nochmal viel mehr dazu motivieren würde, ist einen Verein zu gründen. Weil ich glaube, die Rechtsform eines Vereins, die gibt nochmal die Möglichkeit, klarere Strukturen und Verantwortlichkeiten auch innerhalb einer Gruppe zu definieren. Und das haben wir schon gemerkt, dass es eben in dieser losen Verbindung der Auftraggebergemeinschaft doch herausfordernder. Also das ist theoretisch natürlich auch dort möglich, aber dort gibt der Verein einfach schon klarere Vorgaben. Der sagt eben, man muss sich dann als Vorstand doch so und so oft treffen und man hat eine Mitgliederversammlung, man hat auch ein klares ja, ein Leitbild im Prinzip, was als Verein ja auch für die Satzung da sein muss. Also es gibt schon nochmal eine klarere Struktur und das hilft. Also das würde ich auf jeden Fall nochmal mehr, glaube ich, vorantreiben. So, also das wäre was, wo ich einfach allen das empfehlen würde. Und ja, ansonsten sind natürlich Dinge, die man jetzt so im Einzelnen vielleicht anders machen würde. Wie würde man vielleicht nochmal auf Vermieter zugehen? Wie würde man das nochmal darstellen? Was sind die Vorteile beim inklusiven Wohnen? Gibt sicherlich so ein paar kleine Details, wo man sagt, das würde man vielleicht nochmal anders angehen. Aber es gab eben schon auch viele Dinge, die wir, denke ich, da als Gruppe gut gemacht haben, also sehr viele Dinge, glaube ich. Ich glaube, die Gruppe hat einfach total tolle Ideen gehabt und wir konnten sie gut darin begleiten. Ich denke, jetzt heute hat man natürlich auch nochmal einen anderen Punkt. Man kann eben viel mehr schon von bestehenden Projekten lernen und das würde ich wahrscheinlich heute auch anders machen. Ich würde natürlich auch, wenn man eine Gruppe begleitet, eben denen auch nochmal aufzeigen, was gibt es schon alles für tolle Beispiele, und vielleicht auch denen mal sagen, fahrt doch mal dahin, lernt die Leute mal kennen, und lernt sozusagen von guten Beispielen. Also, das sind vielleicht so Dinge, die ich anders machen würde.
Also ich würde für die Zukunft, also würde ich mir wünschen, darf ich das auch sagen,
Ja, sehr gerne.
dass es auch WGs gibt, die von Trägern initiiert sind, weil nicht jede Familie hat die Kraft und man braucht schon irgendwie auch so ein Power, ne? Gerade wenn ich an Pias Mama denke. Und ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die aber genauso leben möchten in einer inklusiven Wohnform, wie auch immer die geartet ist.
Ja, das stimmt. Das ist leider oft so in der ganzen, bei eigentlich jedem Inklusionsthema, dass die Arbeit an den Betroffenen oftmals hängen bleibt oder an
Ja.
deren Angehörigen. Und das, finde ich auch, sollte sich auf jeden Fall ändern in jedem Bereich.
Ja.
Ja. Vielleicht noch eine Frage. Ja, Pierre?
Weil die Zeit der Eltern ist ja auf lange Sicht dann irgendwann auch mal endlich.
Ja, ich hab noch eine Schlussfrage an euch. Und zwar, was war denn euer schönster Moment mit der WG? Gibt's da ein Erlebnis oder einen Moment, an das ihr besonders gerne zurückdenkt?
Oh, ja. Darf's auch lustig sein?
Ja, unbedingt.
Na, ein lustiger Moment, da haben wir vorhin auch drüber nachgedacht, die allererste WG-Reise war mit die vier Menschen mit Behinderung, die schon festgestanden haben, die wollten nach Leipzig und es musste eine barrierefreie Wohnung sein und ich hatte dann eine echt schicke Wohnung gefunden, die barrierefrei ist und auch in einem schönen Waldstraßenviertel, so heißt das in Leipzig. Das Problem, was wir dann hatten, als wir in der Wohnung standen, war, dass die Küche gar nicht ausgestattet war. Oh. Und dass wir dann mit einer Mikrowelle und einem Wasserkocher WG-Leben geübt haben.
Ja.
Und das war schon auch sehr witzig, muss man sagen. Also wir sind satt geworden, nicht wahr, Christian?
Es gab Spaghetti Carbonara aus der Mikrowelle.
Wie kocht man Spaghetti in der Mikrowelle? Das habe ich noch nie gemacht.
Das ging eigentlich ganz gut. Also man hat das Wasser dann da reingepackt. Oder ich weiß gar nicht, haben wir vielleicht die Spaghetti sogar über einen Wasserkocher gekocht und dann die Carbonara-Soße in der Mikrowelle? Also es war schon sehr spektakulär. Also ich habe das auch vorher noch nie so gemacht, aber kriegt man dann irgendwie kreativ hin.
Und das Ganze dann für wie viele Menschen? Für 6, 7 Leute oder wie viele wart ihr?
Waren zu 6.
Stabil.
4 Menschen mit Behinderung und genau, und wir beide. Und dabei war noch, dass Christian und Stefanie auf dem Sofa saßen und lautstark Helene Fischer mitgesungen hatten,
um Gottes
weil
Willen.
Nämlich nebendran, genau nebendran war eine große Bühne und da hat, ich glaube sogar 2 Tage in Folge, haben wir dann live und laut Helene Fischer mitgehört, als wären wir auf der Bühne.
Habt ihr euch dann alle drüber gefreut, oder?
Christian kann jetzt atemlos, nicht wahr?
Genau, ich habe so meinen Helene Fischer Crashkurs dort erlebt.
So, das war meine schönste Geschichte.
Cool.
Ich erinnere mich tatsächlich super gerne an den ersten WG-Urlaub zurück. Da sind wir nach Bologna gefahren und der Moment, der es für mich ganz besonders gemacht hat, war, als wir mit dem Zug durch die Berge gefahren sind und links und rechts wahnsinnige Berge zu sehen waren.
Cool.
Ja, und natürlich das leckere und schmeckende italienische Eis.
Oh ja, da kann man nur gewinnen. Das Eis ist echt, also in Italien schon der Knaller, gell?
Ja, also ich habe mir tatsächlich, als wir zurückgefahren sind, hatte ich die feste Überzeugung, nie wieder Eis zu essen.
Warum?
um mich lang genug an das italienische Eis zurückzuholen. Aber dieser Vorsatz hat sich nicht lange gehalten. Aber ja.
Ja, cool. Ja, dann kommen wir leider auch schon zum Ende von unserer heutigen Folge. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und dass ihr dabei wart. Und danke euch. Tschüss.
Ja,
danke dir.